Heute in CT Uplink. Medienplayer auf dem Raspberry, rechte Windows, Keys und E-Mail-Clients für den Desktop.
CT Uplink.
So. Hallo zu CT Uplink. Folge 2.4 sind wir und heute geht es um die CT17. Da, in die Kamera. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom Heise Online und mit mir sind heute da
Volker Zoter, Audio-Video-Ressort.
Holger Bleich, Kommunikationsressort.
Jo Barger, auch Kommunikation.
Gut, dann fangen wir doch direkt gleich an mit den Sachen, die hier so rumliegen. Volker, du hast uns eine ganze Menge Geräte mitgebracht und ich habe es ja schon gesagt, es geht wieder mal um unseren kleinen Freund, den Raspberry. Und was machen wir denn heute damit?
Also wir haben uns mal angeguckt, was taugt der Raspberry eigentlich als Medienspieler? Viele Kollegen sagen immer, Mensch, warum habt ihr eigentlich immer irgendwie so Streaming-Clients, die kosten 80, 100 Euro oder sowas und spielen trotzdem nicht alles, was ich will? Der Raspberry macht das alles viel besser. Oh, und das haben wir uns jetzt mal genauer angeguckt. Also der kann tatsächlich einiges, aber diese kleine Kiste, die kann natürlich auch nicht alles. Ne? Also da ist halt so ein ARM-Prozessor drin, der nicht besonders schnell ist, aber dem zur Seite steht ein sogenannter Video-Core, das ist so eine Videobeschleunigungseinheit oder Grafikeinheit und mit der geht schon einiges Hardware beschleunigt. Ja. Das heißt, was man mit diesem Chip überhaupt nicht hinbekommen würde, schafft zumindest diese Grafikeinheit, sodass ich so gängige Formate abspielen kann damit. Und wir haben aber uns überlegt, Mensch, eigentlich wäre das Ziel dann ja, dass man möglichst alle Formate, die man so bekommt, abspielen kann. Da ist der, sag ich mal, von vornherein, ohne vielleicht die Show zu stehlen, nicht ganz der Ideale und darum haben wir uns noch andere angeguckt.
Liegt das an den Formaten oder an den, was weiß ich, Dateigrößen oder den, was weiß ich, Auflösungen oder sowas?
Das liegt tatsächlich an den Formaten. Also der kann halt ganz bestimmte Sachen hardwarebeschleunigt wiedergeben. Mhm. Das ist sowas wie H.264, das wie die meisten MPEG-4-Dateien heutzutage gemacht sind. Der kann MPEG-2 und auch VC1. VC1, das ist so eine Windows-Media-Abkömmling.
Okay.
Das gibt es alles auf Blu-rays auch. Also der kann quasi die Formate Hardware beschleunigt, die man auch auf einer Blu-ray finden würde.
Okay.
Wenn man dazu noch die Codecs nachkauft. Also man hat erstmal nur das Typische, so MPEG-4. Man muss tatsächlich bei der Raspberry Foundation auf der Webseite Lizenzschlüssel kaufen und diese Lizenzschlüssel in die Firmware eintragen. Da gibt es Hilfsmittel zu, man kann das aber auch ganz hardcore-mäßig sozusagen über Kommandozeile machen. Wir haben es da einfacher gemacht, weil so richtig gut kann er das Ganze im Zusammenspiel mit einem freien Media Center. Das ist das sogenannte XBMC. Früher hieß das Xbox Media Center, jetzt halt XBMC. Und wenn man das drauf tut mit einer bestimmten Linux-Distribution, geht das alles relativ einfach. Dann gibt es auch ein Add-on und damit kann man dann sehr einfach diese Keys eintragen. Und das Tolle ist, wir haben uns halt angeguckt, was gibt es denn noch so für Geräte, die da vielleicht in Frage kommen. Also es soll nicht teuer sein, der ist natürlich ultra billig, der kostet 35 Euro ohne Gehäuse, muss ich dazu sagen, und ohne diese SD-Karte. Aber halt sehr günstiger Einstieg, viel billiger als die meisten anderen Geräte, die ich so kaufen kann. Dann haben wir aber geguckt, okay, was kann denn mehr, was könnte denn in Frage kommen? Dann haben wir halt solche Geräte hier. Das ist schon größer, da hat man auch eine Fernbedienung, da hat man WLAN, da ist dann alles dabei. Das kostet dann so um die 80, 90 Euro, ist aber quasi wie so ein, ich sag mal, Standard-Unterhaltungselektronik-Gerät, allerdings mit einem Unterschied, da läuft Android drauf. Dank Android habe ich halt...
Also wie auf dem Raspberry.
Genau, auf dem Raspberry läuft ein Linux, aber halt wie auf dem Smartphone habe ich halt die Chance, auch in Play Store zu gehen, ich kann da Sachen kaufen oder halt nachinstallieren. Du hast eine Frage,
Holger? Ja, ich wollte nur fragen, ob du eine Möglichkeit hast, da Medien reinzustecken, auch
USB? Der hat halt hier...
Ah, habe ich gleich gesehen.
Ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier. Da sind halt USB-Stecker. Ansonsten haben die halt Netzwerk, natürlich HDMI-Ausgang, Fernbedienung und eben über WLAN kriege ich halt die Sachen da rein. Typischerweise sind das Geräte halt, wo ich halt entweder USB-Medien anschließe oder das Ganze direkt über Netzwerk mache. Das halt mit Android. Wir haben noch ein anderes auch mit Android. Das hier ist im Moment sozusagen, sieht ein bisschen
jetzt
komisch
mal
aus.
Jetzt sollte man dazu sagen, wie das heißt.
Haben wir gesagt, das ist ein Minix Neo X7. Oder heißt einfach Minix. So, die Firma heißt auch so. Und das hier ist ein Orbsmart. So eine sieht ein bisschen aus wie ein Hockey-Puck in groß geraten. Der kann aber tatsächlich auch 4K-Videos abspielen schon. Und das ist halt auch so ein Android-Gerät, okay, ja. Quad-Core, im Unterschied zu dem, der nur einen Kern hat. Also da ist schon eine Menge mehr Wumms drin. Der kostet natürlich auch mehr. Und da wollten wir natürlich gucken, kann der jetzt dann wirklich alles abspielen?
Was kostet denn?
Der kostet in der Form von OrbSmart so um die 120, 130 Euro. Okay. Wir haben welche gefunden, die mit dem gleichen Chip ausgerüstet sind. Der ist leider etwas zu spät für den Artikel angekommen. Der kostete dann 85 Euro und hat aber die gleiche Plattform drin sozusagen. Okay. Also es gibt verschiedene davon und ungefähr für einen doppelten Preis. Also wenn ich sage, der hat ja auch WLAN und der hat halt noch ein paar andere Dinge wie eine Fernbedienung. Wenn ich einen Raspberry ausrüsten würde, wäre ich bei einem ähnlichen Preis, wenn ich das alles haben möchte, aber halt bei einer viel schwächeren Rechenleistung. Ja. Ne? Und das haben wir uns halt angeguckt. Und zu guter Letzt, für jeden, der es wirklich flexibel haben will, das hier sieht halt nicht direkt auf den ersten Blick so aus, aber das ist tatsächlich ein vollwertiger PC. Das ist von Intel, nennt sich NUC, Next Unit of Computing.
Die Rückseite?
Das ist die Vorderseite, die du dann siehst.
Okay. Läuft dann unter Windows, oder?
Der läuft nicht unbedingt, also wir haben ihn nicht unter Windows benutzt, kann ich gleich kurz was zu sagen. Aber der läuft tatsächlich über dieses schwarze Ding hier vorne. Oder ich kann es auch mal in diese Richtung zeigen. Da ist eine Infrarot-Diode schon eingebaut. Und wenn ich so eine Fernbedienung fürs Media Center rumliegen habe, vielleicht hat man das von früher, ein Media Center hat man ja doch nicht benutzt, dann kann man das direkt damit benutzen und auch dieses XBMC damit steuern.
Also auf jeden Fall am schwersten so, ne?
Der ist schwer, der ist auch komplett ausgefüllt. Hier ist irgendwie wenig drin. Der ist nicht laut.
Passiv gekühlt?
Nee, der ist als einziger aktiv mit dem Lüfter, aber der ist bei unserem Betrieb, den wir getestet haben, unter 0,1 Sone gewesen. Das ist jetzt nicht die Welt. Die hier sind komplett passiv, da kommt halt kein Geräusch raus. Das Ganze betrieben haben wir hier natürlich unter Android, aber immer mit XBMC. Das gibt es also auch für Android. Das gibt es auch hier für so Telefone inzwischen. Wenn ich es jetzt nicht ausgemacht hätte, könnte ich es auch zeigen.
Jeder gesehen, wie du deinen Code
eingibst. Ich wollte auch sagen, jetzt muss ich meinen Code wechseln, aber das Telefon hängt auch gerade. Wenn es gleich irgendwann mal zu Potte kommt, dann kann ich auch noch mal was zeigen. Es geht jetzt aus. Wir zeigen es jetzt nicht. XBMC ist halt eine sehr hübsch animierte Bedienoberfläche für diverse Geschichten, also Bilder, Videos und Musik und ist halt dafür bekannt, dass es eben das Ganze sehr, sehr schick aufbereitet. Das heißt, da hängen diverse Internetdienste dran, über die ich halt Coverart bekomme. Ich kriege Zusatzinformationen, das Ganze wird schick dargestellt.
Kann ich da meinen Spotify-Account auch einbinden?
Du kannst auch, haben wir auch im Heft stehen, deinen Spotify-Account einbinden, wenn du den Premium-Account hast. Ah. Also du musst schon den teuersten haben, sonst geht es nicht. Okay. Sonst kann man das aber machen. Es gibt verschiedene Plugins. Wir haben eins da vorgestellt im Heft auch. Damit kannst du das ganz normal alles hören. Das funktioniert ganz gut, auch eben über das XBMC. Und wie gesagt, eine Besonderheit ist auch, dadurch ist es bekannt geworden, das haben viele abgekupfert, ist sogenannte Fanart. Das heißt, hochauflösende Hintergrundbilder passend jeweils zum Kontext. Entweder vom Sänger und dann wechseln die auch im Hintergrund durch oder eben zu den Filmen passend, sehr schöne Bilder. Also dafür ist es bekannt geworden. Und wir haben das halt sowohl auf dem Raspi als auch auf diesem Intel-Gerät mit der gleichen Distribution gemacht. Das nennt sich OpenELEC. Das ist eine reine Distribution, die dafür gemacht ist, eben auf eine SD-Karte oder einen USB-Stick geschrieben zu werden. Und dann steckt man das rein, kann booten und hat direkt alles und kann dann seine XBMC-Datenbank aufbauen. Und dann ist alles schön, so die Idee zumindest.
Und die Sachen holst du dann hier beim Raspberry über den USB-Anschluss, weil die SD-Karte ist ja quasi für... Also da ist ja das Betriebssystem drauf.
Richtig. Also typischerweise würde man gar nicht unbedingt USB nehmen. Also wir haben sehr viel über Netzwerk probiert. Da ist auch XBMC besonders gut. Also das ist ein UPnP AV-Alleskönner oder DLNA nennt sich das ja auch immer mal gerne. Das kann entweder beschossen werden sozusagen als Play-to-Funktion. Ich habe was auf dem Smartphone und schieße es dann darüber. Ich kann es mit AirPlay bespielen. Ich kann halt andere Medienserver damit steuern. Also da geht im Prinzip alles. Und auch ansonsten über Netzwerkfreigaben geht damit sehr, sehr viel. Und da geht dann auch diese Datenbank insbesondere und macht das Ganze schick.
Und welcher von denen spielt denn jetzt nur wirklich alles ab? Also hast du am Anfang...
Soll ich das verraten schon?
Achso, also ist ja die Frage, ob gibt es einen, der alles abspielt oder sind es halt immer andere Sachen, die nicht funktionieren? Also das wäre das, was ich so gedacht
habe. Ja, also alles ist natürlich immer, ne, alles ist immer ein Sternchen, ist ganz klar. Alles abspielen ist immer schwierig, aber der Witz bei dem XBMC ist, alles, was nicht mit einer Hardwarebeschleunigung funktioniert, geht über FFmpeg. FFmpeg ist die am breitesten ausgestattete und auch frei verfügbare Multimedia-Bibliothek, sage ich mal, und da kommen auch immer Sachen nach. Das ist halt auch der große Unterschied, wenn ich das jetzt benutze und mir selbst Media Center mache. Sofern die Hardware schnell genug ist, kann ich in Zukunft damit auch Formate abspielen, die jetzt bei so einem Ding von der Stange überhaupt nicht möglich sind. Ne? Die haben halt so eine bestimmte Unterstützung und dann sagen sie, pfeif auf die Firmware, wir machen jetzt das nächste Gerät. Und hier hat man den Vorteil, das ist ein Community-Projekt, das XBMC. Das kriegt halt immer von anderen Community-Projekten wie FFmpeg Sachen dazu und wird immer weiterentwickelt. Und das funktioniert dann halt, wenn es jetzt noch nicht funktioniert, vielleicht in wenigen Monaten, wenn irgendwelche Codecs zum Beispiel fehlen.
Das betrifft aber nur die, das Software-Decoding, oder?
Genau, das betrifft in der Regel das Software-Decoding. Natürlich ist man bei diesen Geräten irgendwie auch limitiert in dem, was die per Hardware unterstützen. Und das ist halt auch der Knackpunkt bei dem, das haben wir halt alles geprüft, haben geguckt, wie weit kommt man denn mit den jeweiligen Geräten. Und natürlich ist man mit so einer Plattform flexibler, aber ist natürlich auch teurer. Darf man sich nichts vormachen. Also der hier ist allerdings, ich weiß nicht, schätzt mal, habt ihr irgendeine Idee, was könnte der kosten?
Also das ist auf jeden Fall schwer.
Schwer, ne?
Ich tippe mal auf knapp unter 300.
Ja, der kostet tatsächlich, dieses Ding kostet leer, soll heißen, ohne einen Speicherriegel. Kostet der und ohne ein Speichermedium, also kannst du auch einfach so eine Mini-SSD reintun oder einfach vom USB-Stick booten, kostet der 110, 115 Euro.
Ach, das geht ja noch.
Das ist ein Celeron-Prozessor da drin, Dual-Core-Prozessor, der nicht so wahnsinnig schnell ist, aber das allermeiste, sage ich mal, so wegspielen kann. Wenn man jetzt 4K und so haben will, dann braucht man eine größere Ausbaustufe, der kostet dann tatsächlich in der Nähe von dem, was du geschätzt hast, so 250, 300 Euro. Sieht genauso aus, ist ein bisschen flacher. Also wir haben dann die Variante genommen, wo man keine Festplatte mehr einbauen kann, weil es einfach eh sinnvoller ist, die Sachen von einem Medienserver zu bekommen, statt immer rumzulaufen, was anzustöpseln. Aber dann ist man wirklich fein raus und
kann
dann
kannst du alles spielen. Kann der auch via Bluetooth empfangen?
Bluetooth-Modul ist hier drin. Bei dem größeren haben wir eine Variante ohne genommen. Aber zur Not, wie gesagt, über AirPlay, das funktioniert auch mit XBMC, also das ist ja eh typischerweise über WLAN.
Ja, ich frage mich auch deswegen, weil eigentlich könnte man doch so ein Ding dann auch dazu benutzen, wenn man einen Fernseher anschließt, wenn man eine Bluetooth-Tastatur noch anschließt.
Als Surfcomputer.
Ja, als Surfcomputer.
Kann man auch, aber XBMC ist viel schöner, aber ich weiß nicht, könntest du machen, ist allerdings dann nicht diese Distribution eigentlich für vorgesehen, die wir da genommen haben. Die ist wirklich genau auf XBMC zugeschnitten, aber kann auch Sachen nachinstallieren, aber eigentlich ist das nicht Sinn der Sache, weil dann hast du plötzlich wieder Hintergrundprozesse, Updates, das ist ja das, weswegen man kein Windows nehmen will. Ich meine, machst du an, kommt erstmal plopp, Adobe Reader, plopp irgendwas, plopp Windows Update. Das ist eigentlich nicht sehr ideal dafür.
Ja, also erstmal.
Das verstehe ich.
Damit spielen. Möchtest du es nochmal probieren, ob du es zeigen kannst?
Ich guck mal, ob mein Telefon jetzt sich berappelt hat, wäre zu deprimierend.
Ansonsten haben wir es ja.
Hier ist es auch nochmal.
Auch aus Erfahrung.
Also das ist. Darf ich ganz kurz?
Ja, natürlich. Ja,
also das hier ist halt die Oberfläche, hier halt mit Touch-Bedienung. Hier unten geht man halt durch die einzelnen Bibliotheken durch. Das Ganze ist halt sehr weich animiert und das ist sogar auf dem Raspberry annähernd so nett gemacht.
Sagst du nochmal, auf welchem Telefon du das gerade zeigst? Von wegen war ich animiert?
Das ist jetzt ein Nexus 5, muss ich zugeben.
Aha.
Das ist das Nexus 5, aber auf dem Raspberry ist es auch schon sehr, sehr nett eigentlich anzusehen. Natürlich ein bisschen zäher, also es ist kein Wunder. Ich meine, wie soll das gehen? Aber dadurch, dass da auch schon OpenGL und sowas draufläuft auf dem Kistchen, geht das. Also der wird halt, wenn man große Dateien abspielt, dann sollte man nicht anfangen, in der Mediensammlung noch rumzusuchen. Das ist nicht so ideal. Lieber mit AirPlay oder halt mit so einer Play-To-Funktion steuern. Es gibt ganz tolle Fernbedienungen für Android, für iOS. Damit hat man das super im Griff. Dann braucht man gar nicht auf dem Ding aktiv mit der Fernbedienung was zu machen. Dann machst du das alles über diese Remotes, die es dafür gibt. Kosten auch in der Regel nichts. Dann hast du auch hier die ganze Mediensammlung. Also du stöberst hier auf der Mediensammlung als wäre es auf dem Telefon und dann spielst es halt auf dem XBMC ab.
Genau, das war das. Also ich habe das schon mal probiert mit XBMC auf dem Raspberry und das war halt die Sache, dass man, also weil hier jetzt überall die Fernbedienungen dazu liegen, ne, dass du das alles übers Handy steuern kannst und dann kannst du es irgendwo hinlegen. Das ist ja über WLAN dann verbunden. Das muss ja nicht mal sichtbar sein. Also ich meine nicht, dass der jetzt irgendwie stört. Aber gut, so hübsch ist er jetzt auch nicht. Also zumindest
nicht der,
ne? Also wenn er so offen ist.
Ich fand das schick.
Egal.
Ja, okay, das ist natürlich wieder die
Geschmackssache.
Die Geschmackssache. Ich habe es einem Kollegen abgekauft, da war der jetzt dabei. Okay, ich gebe zu.
Gut, der Rest steht im Artikel. Da kann man dann nachlesen und kann man auch gucken, was nun fehlt, welcher am meisten abspielt. Das lassen wir jetzt nachlesen.
Genau, da sind auch so viele Formate, das kriegt man jetzt gar nicht alles hin. Und einen netten Artikel noch vom Kollegen Windeck, der mir nämlich erstmal klar machen musste, als ich gesagt habe, hier, ich hätte jetzt so ein Ding, Quad-Core oder so, kannst du mir nicht mal einen PC-Architektur nennen oder irgendeine Plattform, die da entsprechend ist? Wir haben lange rumüberlegt und er schreibt auf einem kleinen Artikel noch, warum ist es so schwer, Ding wie den hier auszustechen mit einer PC-Architektur?
Aber der
die halt nicht noch viel zu teuer ist. Der ist, der ist hier mit
drin. Ach, der ist schon
drin. Der ist damit drin.
Ja, dann
CT17,
genau.
Genau.
So.
Das könnte ich auch nicht wiedergeben, was der Kollege Windeck immer so
fachsimpeln kann. Ja, das muss man ja dann nachlesen. Gut, dann haben wir jetzt aber bei dir ein nicht so, wobei ja schön, na doch, hier sind die Inhalte schön, bei dir ein nicht ganz so schönes Thema, was du rausgefunden hast. Hast du das rausgefunden? Oder?
Naja, nicht alleine. Also,
kannst du ja mal erzählen, was du, bevor ich das
hier... Ja, das hat damit angefangen, dass einfach ein Kollege zu mir gekommen ist und gesagt hat, hier, ich habe da noch so eine Spam-Mail bekommen, da ist ein Händler, wir kennen das ja, der behauptet, er verkauft einfach Microsoft Keys, zum Beispiel für Windows Home, Premium oder andere Software, für ein Apple und ein Ei. Also in dem Fall war es Windows Home Premium für 24,90.
Okay, yeah.
Normalerweise kostet das als System Builder Version, also für absolut legal, mindestens 80, 85 Euro. Und das war dann schon ein bisschen seltsam.
Ja.
Dann haben wir so gemacht, dass wir über einen anonymen Testkäufer da einfach mal bestellt haben bei dem Shop. Und tatsächlich war es so, dass wir nach 2 Stunden nicht mal einen Key bekommen haben und ein angebliches Echtheitszertifikat, was sich nicht ganz als Echtheitszertifikat herausgestellt hat, aber wie dem auch sei. Zumindest hat der Händler Keys, diese Windows-Aktivierungs-Keys, solo verkauft, auch nicht auf Nachfrage gesagt, woher die eigentlich kommen.
Ja.
So, und das hat natürlich dann sehr unsere Neugier geweckt. Und dann war mal ein bisschen nachgeforscht. Also Anwälte, die von uns befragt wurden, sagen, das ist ganz klar rechtswidrig. Denn man darf diese Keys nicht solo verkaufen, sondern nur das Paket, was Microsoft auch anbietet, entweder also mit Datenträger oder zumindest mit Product Card, ne, wo das Zertifikat dann als Hologramm mit drauf ist.
Hat Microsoft was dazu gesagt?
Ja, Microsoft hat uns geholfen insofern, als dass sie den Key ein bisschen zurückverfolgen konnten, haben also gesehen, dass das ein Key war, der eigentlich auf einem PC hergestellt wurde, der bei Samsung in Korea hergestellt wurde. Ob der PC nun schon verkauft ist oder so, das wissen sie nicht, aber offensichtlich ist das ein Key, der ursprünglich auf diesen PC geklebt hat. Wie der tatsächlich jetzt an unseren anderen Testkäufer weitergekommen ist, ist unklar. Also Microsoft mutmaßt, dass das sehr oft passiert, nämlich dass diese Keys werden in Rollen angeliefert zu den OEM-Herstellern, zu den ganz großen Konzernen wie Samsung. Und dafür gibt es spezielle Scanner, dass die Keys abgescannt werden und dann in dubiosen Börsen weiterverkauft werden. Könnte so ein Fall sein, muss aber nicht. Wir haben uns dann aber auf die Suche gemacht nach diesem Händler und haben geguckt, wer das eigentlich ist. Und das war dann wirklich sehr interessant. Es gibt eine Partei, die ursprünglich in Köln gegründet wurde, mittlerweile auch überwiegend in Berlin aktiv ist, die heißt Pro Deutschland, wird von Berliner Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft, zumindest aber als rechtsradikal.
Ja.
Und fällt vor allem durch extreme Islamfeindlichkeit auf und durch sehr, sehr harte Parolen in der Richtung und durch immer wieder Demos vor Moscheen und so weiter. Und deren Vorsitzender ist zufällig auch in Personalunion der Betreiber dieses Shops.
Okay.
Verkauft die gleichen Produkte, dieselben Produkte dann übrigens auch. Der Shop heißt Software Fair und er verkauft diese Produkte auch auf eBay und zwar in großem Stil. Also was wir gesehen haben, mindestens 2500 Einheiten hat er schon verkauft, also gar nicht so wenig. So, und dann kann man natürlich sich fragen, warum macht der das? Er müsste doch eigentlich als Parteivorsitzender von dieser Splitterpartei genug zu tun haben. Das heißt, sie nennt sich selbst nicht Partei, sondern Bürgerbewegung pro Deutschland.
Ja.
Ich habe ihn das einfach mal ganz unverfroren gefragt. Wir haben einen Mailaustausch gehabt und dann hat er wirklich unumwunden zugegeben, das, was ich eigentlich nie vermutet hätte, nämlich, dass zumindest ein Teil dieser Einnahmen, die mit dem Verkauf dieser sehr dubiosen Keys eingenommen wird, direkt in die Parteikasse fließt. Ja. Also er hat zum Beispiel gesagt, jetzt im laufenden Jahr 2014 hat er 10.000 Euro gespendet.
Ja. Aber für den, der den Key kauft, ist ja nicht... Also da steht ja nicht drüber, unterstützen Sie Pro Deutschland. Das ist ja nicht klar, dass die Verbindung da ist.
Die Verbindung ist überhaupt nicht klar. Die kann man aber natürlich durch Google finden
zum Beispiel. Gut,
umgekehrt ist die Verbindung übrigens klar, weil zum Beispiel im Impressum von Pro Deutschland steht, mit freundlicher Unterstützung von Software Fair. Das hat ja gerade den Argo noch erregt.
Okay. Also wir haben ja auch im Bild, wenn man das sonst nochmal zeigen kann, von dem Herrn... das kann ich probieren hier noch etwas. Ah, ich kann sogar reinzoomen.
Und das auf dem Mac.
Nicht so ganz.
Also interessant ist eben vor allem die Conclusio quasi, dass jeder, der diese höchst dubiosen Keys kauft, tatsächlich erstens sich in rechtlichen Graubereichen bewegt, zumindest wenn nicht in schwarzen Bereichen, auch als Konsument, auch wenn man so ein Key nur kauft. Das ist eigentlich eine Urheberrechtsverletzung, genau genommen. Normalerweise tun die Softwarehersteller nichts, also gehen damit kulant um.
Ja.
Aber du kannst theoretisch auch dafür belangt werden.
Und
du unterstützt damit noch unwissentlich eine rechtsextremistische Organisation.
Und für ihn jetzt, also was hat das für ihn für Konsequenzen, wenn das jetzt...
Ich habe das Microsoft gefragt, weil im Grunde genommen geht es ja vor allem um den strafrechtlichen Bereich jetzt erstmal. Ne? Ob sie Strafanzeige stellen, das wussten sie alles noch nicht. Es war für sie auch sehr neu. Und ich habe das bis heute habe ich auch dahingehend noch keine Antwort bekommen. Also Microsoft geht oftmals, hier PC Fritz zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das noch jedem Begriff ist, die mit gefälschten Softwarelizenzen gehandelt haben, geht oftmals auch gegen solche Händler vor. Es gibt ja nicht nur Software Fair, diesen Laden, aber der ist halt extrem billig, deswegen ist er uns so aufgefallen. Ja. Also ab 30 Euro kannst du auch woanders Keys kriegen, aber 25 ist schon der Hammer eigentlich. Ne?
Ja.
Da wird er auch nicht mehr die Megaspanne dabei haben, könnte ich mir vorstellen. Aber Microsoft geht dann halt auch mal zivilrechtlich vor. Aber die gucken sich halt genau an, in welchem Rahmen passiert das. Hat er wahnsinnig viel umgesetzt, dann wird es interessant für uns, ne, wenn er uns wirklich einen Umsatzverlust beschert. Ansonsten lassen wir es unten durchrutschen.
Und kann auch passieren. Wenn ich jetzt so einen gekauft habe ich also jetzt rein technisch damit, also funktioniert das? Oder merke ich das dann schon, wenn ich den eingebe, dass das Windows nicht startet?
Das ist in dem Fall ist es besonders gemein. Ne? Also du weißt jetzt... Also unser anonymer Testkäufer weiß jetzt, der Key ist von diesem Samsung-PC irgendwo, der vielleicht vom Laster gefallen ist, der vielleicht gerade beim Mediamarkt im Laden steht. Keine Ahnung, wo der ist. Weiß auch Microsoft nicht. Und wenn ich den Key jetzt für den anonymen Testkäufer zum Beispiel aktiviere, dann ist er aktiviert. Dann weiß Microsoft das auch. Wenn der PC-Käufer dann zu Hause sein PC aktivieren will, kommt, Error ist schon aktiviert worden. Dann kriegt er allerdings eine Telefonnummer von Microsoft eingeblendet, kann sich da melden und dann versuchen die, den Konflikt zu lösen. Normalerweise, indem sie ihm einfach einen Ersatzkey geben.
Ach so.
Kann passieren, muss aber nicht. Das ist dann aber auch wieder Kulanz von Microsoft.
Weil das müsste ja dann jetzt schon oft passiert sein. Also
2000 ist mit Sicherheit schon öfter passiert. Dazu hat uns Microsoft aber
nicht gesagt. Und das ist ja nicht der Einzige, der das verkauft. Also das muss man auch sagen. Also
ja, klar, es gibt eine ganze Reihe von Shops. Und es gibt ja auch schon Urteile dazu. Also es gibt zum Beispiel ein Urteil des Landgerichts Berlin, was rechtskräftig ist, das ganz klar sagt, das Geschäftsmodell als solches, dieser Handel mit den Keys, ist zumindest im europäischen Wirtschaftsraum klar rechtswidrig.
Ja. Und also habe ich eine Chance, das zu erkennen jetzt? Also der Preis.
Der Preis. Microsoft sagt auch selber, gucken Sie, wenn Sie online unterwegs sind und unsere Software kaufen wollen, schauen Sie bitte, was bei seriösen Shops, da nenne ich jetzt keine Namen, was da normalerweise die Software kostet. Und wenn das absurd nach unten abweicht, da wo Sie einkaufen, dann stimmt da was nicht normalerweise. Und Sie sagen auch ganz klar, wenn Ihnen ein Händler via eBay oder auch in seinem eigenen Shop nur ein Key anbietet, ohne irgendwas drumherum, ohne zum Beispiel die Keycard, ohne den Postweg zu nutzen, dann ist was faul, dann lassen Sie die Finger davon.
Und das gilt nur für bestimmte Windows-Versionen, oder?
Windows 8 ist
nicht mehr.
Genau, das gilt für Windows 7. Bei Windows 8 ist dieses ganze Entbündeln gar nicht mehr möglich, weil Windows 8 gekettet ist an die PC-Hardware.
Okay.
Kollege Faldig hat da mal so schön von verdongelt gesprochen. Das heißt die entsprechende Windows-Version, OEM-Version, kann nur noch mit dem PC aktiviert sein.
Okay, also das heißt, selbst wenn der damit noch Geld macht, ist es zumindest nicht mehr.
Auf jeden Fall bis 2020 hat er noch Zeit, richtig
Geld zu verdienen. Okay, gut, das ist natürlich noch dann
so. Läuft auf jeden Fall der Support für Windows 7 noch.
Okay, na dann gucken wir mal, was bei rauskommt.
Wissen wir, warum Microsoft dann, wenn es ja offenbar noch mehr Hersteller oder Anbieter gibt, die irgendwie für 30 Euro die Windows-Keys verkaufen und wir wissen, dass es da rechtskräftige Urteile gibt, geht Microsoft trotzdem nicht dagegen vor, weil es sich nicht lohnt, oder?
Ganz offensichtlich. Also die haben das Problem der Beweisführung. Also die müssen, und nicht nur sie müssen mehrere Testkäufe machen. Ne? Mhm. Also wenn wir darüber schreiben, ist das eine Sache. Wir sagen, was wir erlebt haben. Aber wenn Microsoft das rechtssicher machen will, die haben eine eigene Abteilung dafür, die heißt DCU, Digital Crime Unit. Und die geht dann los und macht Testkäufe und so und guckt sich diesen Shop nochmal genau an und dokumentiert alles. Und das ist ein wahnsinniger Aufwand. Ne? Und die haben in Deutschland auch nicht so viele Leute, die das machen. Das machen halt vor allem die Amerikaner. Und deswegen gehen sie vor allem in den USA vor und weniger hier.
Ja, Ja, dann gucken wir mal, was jetzt kommt. Das wird man jetzt beobachten. Also wenn das jetzt in der CT steht, dann...
Wenn sich da noch was tut, dann gibt es auf jeden Fall auch nochmal einen Nachschlag.
Dann gucken wir mal, hoffen wir mal, dass er kein Geld mehr kriegt. Ja, als letztes Thema haben wir noch wieder, nochmal aus der CT diesmal, und zwar die E-Mail-Clients hast du angeguckt. Mhm. Und zwar 10, glaube ich, wenn ich jetzt richtig genau. Das im Kopf habe, E-Mail-Clients für einen Desktop.
Was für, ja den, für den Windows-Desktop.
Für den Windows-Desktop. Muss man
dazu sagen.
Was genau. Ja gar keiner mehr so viel nutzt, oder? Also ich benutze das immer noch gerne, aber ich höre immer von Leuten, die immer direkt im Internet oder die Apps. Oder
ja, wenn du, was weiß ich, in der Woche nur 20 private Mails bearbeitest oder so, dann machst du das heutzutage mit dem Smartphone oder mit dem Tablet.
Ja.
Oder mit der Browseroberfläche, die sich mittlerweile ja auch fast anfühlt wie ein Desktop-Programm. Ich habe jetzt auch, zitiere eine Studie in dem Artikel, nach der 50% der E-Mails auf mobilen Geräten aufgemacht werden, 25% über die Web-Oberfläche, nur noch 25% mit dem Desktop-Client. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt professionell arbeitet, ja. Wie wir hier oder so, mit einem großen IMAP-Server Ordnern, die von vielen Benutzern aufgemacht werden oder so, dann kommt man um so ein Ding gar nicht herum. Also wenn man zum Beispiel, was weiß ich, die E-Mail von dem Kontakt sucht, mit dem man das letzte Mal vor 2 Jahren Kontakt hatte oder auf dem Server, das kriegt man mit so einem mobilen Gerät nicht so richtig gut hin. Und nichtsdestotrotz, also zum Beispiel Mozilla hat gesagt, E-Mail ist nicht mehr so spannend, da kümmern wir uns nicht mehr so drum. Und zwar schon vor 2 Jahren haben die gesagt, Thunderbird ist ausentwickelt, da machen wir nichts mehr, da machen wir nur noch das, was die Community beisteuert und Bugfixes. Da ist übrigens jetzt nach dem Test noch ein Bugfix rausgekommen, Version 31. Nicht wundern, wenn jetzt sich Thunderbird von Version 24.6 auf 31 updatet. Das ist kein Fehler, da hat man nicht vergessen, sein Thunderbird abzudaten. Das ist einfach so, die haben halt jetzt einen riesigen Versionssprung gemacht. Was die Funktionen betrifft, hat sich da nicht viel getan. Ja. Die Bedienoberfläche ist ein bisschen schicker geworden und viele Bugfixes haben sie da einfließen lassen.
Ja. Und ist Thunderbird so, dass, also ich bin Thunderbird-Nutzer hier und zu Hause, ist da, also ich wusste überhaupt nicht, dass es noch 9 andere gibt. können die so viel mehr? Was verpasse ich denn, wenn ich...
Ja, die sind zum Teil ganz anders ausgerichtet. Also ich habe zum Beispiel auch Outlook mit in dem Test drin, dass er im Grunde kein E-Mail-Client ist, sondern halt ein Organizer für das Unternehmen. Ich meine, den kann man nicht auslassen, weil er halt in vielen Unternehmen eingesetzt wird. Dann gibt es immer noch so Klassiker wie Mulberry, uralte Software, die auch nicht mehr weiter gepflegt wird, schon seit 2007 nicht. Aber das einzige Programm, dass es derzeit gibt oder dass ich derzeit kenne, dass das mit IMAP gut umgehen kann, so dass man halt in dem Programm, ohne ein Add-on zu installieren, dass man zum Beispiel auf IMAP-Ordnern Rechte vergeben kann, dass zum Beispiel halt andere Benutzer auf meine Ordner zugreifen können. Deshalb ist das da auch mit drin. Und dann gibt es natürlich auch neue Programme, die wir auch noch nicht im Heft hatten, sowas wie Mailbird oder Inky, die jetzt auch sich mit Touch bedienen lassen. Vielleicht kannst du mal kurz
einen Screenshot. Kann man nochmal draufschalten, genau, Mailbird sieht auf jeden Fall sehr.
Genau, da sieht man ganz schön links aus. Mit den Schaltflächen und mit der E-Mail-Liste. Das ist alles schön groß gestaltet, dass man halt auch auf Windows 8 Geräten schön das Ganze mit dem Finger bedienen kann. Das ist eigentlich ganz schön gestaltet.
Ja.
Ist allerdings auch kein Rennpferd, eher im Gegenteil. Nicht besonders schnell, genauso wie Inky oder so. Also wenn man jetzt viel auf dem Server machen will, kommt man da nicht besonders weit mit.
Ja, und hat jetzt auch... Hat das Werbung? Sehe ich das richtig?
Also das war die kostenlose Version, die unten Werbung einblendet. Wenn man
Das ist jetzt hier nicht so groß. Wird die größer oder ist das? Also die Werbung geht ja auch mal so über die halbe Seite.
Die drängelt sich immer so mit rein. Also man kriegt sie nicht so, dass sie wegscrollt und manchmal poppt sie auch so auf, dass sie halt was überdeckt. Das ist schon auf Dauer ein bisschen lästig. Also man kommt wahrscheinlich nicht drum herum, sie ab und zu. Ja. Irgendwann mal zu kaufen, die Software.
Ja, ich melde mich mal.
Ja, melde dich mal.
Bitte. Ich habe nur, woher haben die denn die schönen Fotos von Jürgen Kuri, vom Kollegen Kuri, ne? die man da gesehen hat? Die werden aus sozialen Netzwerken gesaugt, oder?
Das hat sich das irgendwo aus einem sozialen Netzwerk abgeglichen.
Das machen die anderen auch nicht. Genau, also Thunderbird zumindest macht das. Ich rede jetzt hier mal nur von Thunderbird, der macht das nicht.
Nee, aber...
Zumindest bei mir nicht. Kann er das?
Also ganz extrem macht das Outlook. Da hatte ich auch einen Screenshot.
Genau, haben wir auch noch.
Outlook, der macht das am schönsten mit dem sozialen Netzwerkabgleich. Der holt sich von Haus aus, kann er sich halt Facebook-Posts von dem Kontakt holen. Dann gibt es aber auch noch Konnektoren in andere soziale Netzwerke. Da haben wir LinkedIn und Xing. das ist eigentlich ganz schön, um mal zu sehen, also man sieht nicht nur den Mail-Verlauf mit dem Kontakt, sondern auch, was der sonst so von sich gibt. Ich finde, das ist immer ein ganz schöner Anknüpfungspunkt oder ja. So, wenn man dann halt mal mit demjenigen halt eine Mail austauschen will.
Aber ist dann, also bei Jürgen ist ja, der postet das ja immer dann gleichzeitig auf Facebook und Google Plus, habe ich das dann 5-mal untereinander oder?
Ja, Google Plus ist ja, also Google ist ja nicht mit dabei oder so.
Ah, okay,
die mögen ja solche Clients nicht so. Aber das kann natürlich passieren, dass man das dann 5-mal hat, ja. Also wenn er das auch auf Xing oder LinkedIn postete, dann hat man die Sachen halt doppelt und dreifach.
Ich finde das schon ein bisschen irritierend. Also da müsste ich mich, glaube ich, dran gewöhnen, dass ich jetzt das dann alles da drin sehe. Aber wahrscheinlich machen das jetzt die Neuen dann alle, oder? Das wird jetzt...
Nee, gar nicht mal so oder so gut. Ne? Also zum Beispiel bei Thunderbird ist es so, die haben auch eine soziale Netzwerkfunktion, aber das ist dann eigentlich eher nur so ein Chat-Client oder zumindest als Chat-Client gedacht. Ne? Und so richtig die Posts ja. Kann man da nicht vernünftig reinholen. Und in soziale Netzwerke posten, hätte ich eigentlich erwartet, dass das heutzutage reibungslos geht, habe ich nichts Vernünftiges gefunden.
Also das macht dann nicht mal Outlook. Also wenn ich jetzt hier den Post auf Facebook sehe, dann antworte ich per Mail.
Genau.
Also dann kann ich jetzt nicht da eintragen.
Dann kann ich dann nicht auf Facebook gleich, so. Genau. Ich meine, das ist natürlich auch klar, die sozialen Netzwerke wollen sich da die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Die wollen natürlich, dass die Leute über die Webseite reinkommen.
Naja, aber sie haben ja APIs. Eigentlich könnte Microsoft ja auch sagen, wir nutzen dann das.
Ja, aber das wollen die sozialen Netzwerke offensichtlich nicht. Ja. In Mailbird haben wir eine Facebook-Integration, die sieht dann so aus, dass dann halt... Dass die Webseite von Facebook in dem Programm integriert ist oder so. Also ich habe das dann nicht als richtige Integration angesehen. Das kann man in jedem Programm machen. Das ist ja ein bisschen albern.
Okay, ja gut, das kannst du in Thunderbird ja. Der zeigt doch auch gerne mal, ich überlege gerade.
Da kann man auch
Webseiten. Das kannst du zumindest anzeigen. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass man das haben will. Aber wahrscheinlich kommt das dann alles zusammen, dann in einem. Mhm. Und die sind... Dann nicht alle kostenlos. Also wir hatten das vorhin mit Mailbird hat Werbung oder man bezahlt.
Genau,
wie viel kostet dann sowas?
Was Mailbird jetzt habe ich nicht im Kopf. Ja. Also das teuerste Programm, wenn man es einzeln kauft, ist Outlook. Das kostet so, wenn man es nur als solches kauft, 135 €. Kriegt man aber auch günstiger, wenn man es halt in einem Office-Paket als Privatanwender mietet, dann ist man bei 7 € im Monat, also mit der gesamten Office-Suite. Ab kostenlos bis dahin halt so das Ganze.
Ja. Ergänzend nochmal, also man kann, Outlook macht natürlich auch am meisten Sinn mit einem Exchange-Server zusammen, im Zusammenspiel. Ne? Und ich wollte nur nochmal ergänzend hinweisen, es gibt zum Beispiel auch Exchange-Server-Pakete bei Webhostern für 5 € pro Monat und da kriegst du deine Outlook-Lizenz dazu und darfst das hier runterladen und installieren. Ne? Also das ist wahrscheinlich sogar fast die günstigste Variante, in so ein Outlook zu kommen, könnte ich mir vorstellen, inklusive Mail-Account.
Ja. Muss jetzt überlegen, wie viel Mails ich da kriegen muss pro Tag, damit sich das... Also ich habe mehr als 20, aber auch nicht, also zu Hause privat. Nicht 1000. Ja, sagen, natürlich
hier,
privat. Ja,
hier kommen, ist es ein bisschen anders.
Hier kommen viel zusammen. Hier ist aber auch Spam dabei.
Aber Exchange-Server für Privatleute, ist das sinnvoll? Oder ist das
denn
eher...
Exchange-Server sind halt... spielen ihre Stärke im Zusammenspiel von mehreren Leuten aus.
Ja, ne?
Also die ganzen Group-Funktionen. Das ist halt das Aufregende, dass du Termine teilen kannst, Termine, fremde Termine verwalten kannst. Die Integration zwischen E-Mail und Kalender und Aufgabenplanung und so, das ist halt das Aufregende. Das brauchst du alleine eigentlich nicht.
Aber da müssen sich dann alle drauf einlassen oder so. Das muss dann wahrscheinlich irgendwie von oben irgendwie aufoktroyiert werden oder so. Entweder das oder man geht halt in eine andere Welt und ist zum Beispiel in der Google-Welt oder so mit Google Mail, Kalender und Konsorten.
Gut, ja gut, aber sonst hast du, also mit Outlook hat man auf jeden Fall, wenn man das dann bezahlt, das meiste und wenn man das so nutzen muss. Also für zu Hause würde ich jetzt sagen, ist es wahrscheinlich dann trotzdem noch nicht die Empfehlung. Also mir wäre es dann jetzt das...
Naja, für zu Hause brauchst du das
genau, wenn ich jetzt nicht so viel Mails kriege ansonsten.
Outlook ist halt ein riesiges Schlachtschiff, man kann da alles Mögliche einstellen. Ich weiß nicht, hattest du jetzt den Screenshot mal gezeigt? Da sieht man auch ganz schön, dass man die Bedienoberfläche auch sehr stark anpassen kann. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Ribbons da rausgenommen, die normalerweise oben zu sehen sind.
Das ist ja auch schon Touch.
Das ist auch schon Touch optimiert, genau. Also man kann es so auf Touch optimiert einstellen. Ich habe links die wichtigsten Ordner. Man kann natürlich auch alle auf dem Server einblenden, aber links sind die ich am meisten verwende. Und ansonsten habe ich auch alles ausgeblendet, was ich nicht sehen will. Also es ist eigentlich schon ganz, ganz nett gemacht. Bei Outlook ist es halt nur so, das hat so viele Funktionen, da muss man schon wirklich ein bisschen graben oder so, bis man halt das richtige Häkchen findet.
Ja gut, aber bei Thunderbird hat man auch Möglichkeiten, also vor allem in den Plugins ganz schön ganz schön also kann man ganz schön viel machen, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt.
Ja, wobei jetzt, wie gesagt, das geht jetzt schon 2 Jahre, dass Mozilla sagt, wir wollen das nicht mehr so richtig weiterentwickeln, ja. Und die Entwickler scheinen da mittlerweile auch das so ähnlich zu sehen oder so. Also es gibt ja so gefeaturete Erweiterungen. Mhm. Und von den 13 Stück, die da gefeatured werden, waren 5, die nicht mehr mit der aktuellen Version funktionieren. Oh, okay. Das geht da so langsam, aber sicher möglicherweise dann auch mal irgendwann zu Ende.
Aber es waren ja 2 dabei, die jetzt neu waren. Also genau. Von daher, es gibt Leute, die glauben noch an die E-Mail auf dem Desktop.
Genau. Und Hersteller wie Ritlabs mit The Bat, ja. Über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, die haben jetzt auch vor ein paar Monaten erst eine neue Version ihres Programms rausgebracht.
Okay, also muss ich mir zumindest noch nicht, muss mir noch keine Sorgen machen.
Dass es ist halt so, E-Mail ist einfach nicht tot zu kriegen. Ja. Es gibt zwar Facebook, es gibt WhatsApp und es gibt so viele neue Möglichkeiten zu kommunizieren, aber wenn ich sicher gehen will, dass ich jemanden erreiche, benutze ich halt immer noch E-Mail.
Ja, super. Dann haben wir ja da auch eine ganze Menge Auswahl. Also es kann man sich da dann alles angucken in der CT 17. Und ansonsten haben wir jetzt durch.
Genau,
haben wir es durch. Genau, dann sagen wir Tschüss bis zur nächsten Woche. Da gibt es dann nochmal die CT 17.
Tschüss. Ciao. CT Uplink.